Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Ihr Anführer war ein ehemaliger General, ein Freiheitskämpfer, der dir mit einem einzigen Griff das Genick hätte brechen können. Eines Tages, als ich den Tschetschenen wieder beim Spielen zuschaute, kam er zu mir herüber. »Dich kenne ich doch«, sagte er und schaute mich grimmig an. Ich wusste im ersten Augenblick nicht so recht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. »Kann sein, mein Name ist Bushido.« »Ich wusste es doch«, rief der General seinen Kumpels zu und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. »Mein Sohn ist ein großer Fan von dir. Er war sogar mal auf einem Konzert in München.« Ich schaute dem Mann ins Gesicht, das von Narben nur so gespickt war. Er musste einiges erlebt haben. Ob er viele Menschen umgebracht hatte? Besser nicht darüber nachdenken. »Das freut mich.« »Hör zu, Bushido. Wenn du hier mit irgendwem ein Problem hast, kommst du zu mir. Verstanden?« »Verstanden.« Ich legte mich wieder in die Sonne und schloss meine Augen, so konnte ich wenigstens davon träumen, an einem anderen Ort zu sein. Natürlich wussten alle im Knast, wer ich war. Wenn unsere Stunde Freigang beendet war, mussten sich alle Häftlinge in einer Reihe aufstellen und voreinander durch den Gang bis zu den jeweiligen Zellen gehen, bis sich die Türen öffneten. Vor mir liefen zwei Türken, die sich abgesprochen hatten, mal abzuchecken, wie hart ich denn wirklich war. Als sie vor ihren Zellen standen, drehten sie sich um und blockierten den Gang, sodass ich nicht vorbeikam. Ich versuchte, mich an der Seite vorbeizudrücken, da rempelte mich einer der beiden mit der Schulter an. Ich riss mich zusammen, sagte kein Wort, sondern schaute ihn nur an, ohne eine einzige Gefühlsregung zu zeigen. Ich ging langsam an ihm vorbei, jedoch ohne meinen Blick von ihm abzuwenden, nickte kurz, um ihm zu zeigen, dass er bloß keine Faxen machen sollte, drehte mich um und reihte mich wieder in die Schlange ein. Es war das typische Knastspiel. Zeigst du Schwäche, hast du verloren und wirst gefegt. Ein paar Tage später, wir hatten gerade wieder Ausgang, sprach mich ein Häftling an, der mir vorher nie aufgefallen war. Er machte ein bisschen auf hart, seine Kumpels stellten sich demonstrativ neben ihn, aber ich ließ mich nicht provozieren. Den Typen, den du vor dem Club geschlagen hast, das war einer meiner Kumpels. Und jetzt, antwortete ich, wenn du wieder aus dem Knast rauskommst, bekommst du richtig Stress. Quatsch mich mal nicht voll, du Idiot. Die Tschetschenen bemerkten, dass ich eventuell ein Problem bekommen könnte und beobachteten die Situation aufmerksam aus der Ferne. Ich nickte ihnen zu und symbolisierte, alles okay. Du brauchst gar nicht zu denken, dass du hier in Linz was zu melden hast, meinte er weiter. Du Hurensohn, sagte ich leise, aber bestimmt. Wie gern hätte ich diesem Hund seine hässliche Fresse eingeschlagen. Nur wegen deiner dreckigen Freunde bin ich hier, du Fotze. Wenn einer Stress machen dürfte, dann ich, verstanden? Dann versuchte dieser Vollidiot, sich vor den anderen Häftlingen aufzuspielen. Naja, Bushido, vielleicht kann ich da was klären für dich. Weißt du was, unterbrach ich ihn, fick dich und deine Freunde, du Spast. Und wehe, du quatsch mich nochmal voll. Um vor seinen Kumpels nicht als Loser dazustehen, rief er im Gehen noch einen Spruch in meine Richtung. Aber das war es auch schon. Was für ein Opfer. Als ob ich von dem Hilfe angenommen hätte. Niemals. Endlich Besuch. Nach fast einer Woche Knast durfte ich zum ersten Mal Besuch empfangen. Ein Wärter brachte mich in einen Raum, in dem Heiner, mein Anwalt, schon auf mich wartete. Die Anklage lautete: schwere Körperverletzung, Nötigung und Urkundenunterdrückung mit einem Strafmaß von bis zu 10 Jahren. Heiner war nicht mein richtiger Anwalt in dieser Angelegenheit, aber für den Prozess als zweiter Strafverteidiger eingetragen, also konnte ich ganz normal mit ihm reden. Er wunderte sich natürlich noch, warum die so einen Affen machten, aber mehr als ein Hallo Bushido brachte er erstmal nicht über die Lippen. Wir drückten uns zur Begrüßung, setzten uns gegenüber an den Tisch und schwiegen uns an. Er fragte mich nichts. Also musste ich auch nicht antworten. Wir haben einfach nur gechillt. Ich war total fasziniert von dem Fenster, das es in dem Raum gab. Es waren zwar Gitterstäbe davor, aber man konnte trotzdem nach draußen über die Gefängnismauern hinwegschauen. Nur ein paar Meter trennten mich von der Freiheit. In dem Moment wurde mir das zum ersten Mal bewusst und ich musste richtig krass anfangen zu weinen. Ich sah auf die Straße, blieb eine Weile regungslos stehen, wischte mir die Tränen aus dem Gesicht, atmete tief durch, drehte mich um und erzählte Heiner die ganze Geschichte. Aus dieser Situation heraus entstand auch der Song »Kein Fenster«. Es gab zwar ein kleines Fenster in meiner Zelle, aber durch die Tiefe der Wand konnte man nichts von der Außenwelt erkennen. Dazu kam, dass wir uns mitten im Hochsommer befanden und es unerträglich heiß war. Allein der Gedanke an ein Schwimmbad war die reinste Therapie. Kein Fenster. Du weißt, dass ich immer noch der Alte bin. Aber Mama, Mama, es ist kalt hier drin. Guck, jeden Tag drehst du die Runden auf dem Hof. Wenn du fliehen willst, heißt es, lass die Hunde auf ihn los. Es ist Knastrap. Ich guck auf das Schachbrett. Hier heißt jeder Dritte Yusuf, Ali oder Ahmed. Und ich muss hier raus zu meinen Freunden. Hier gibt es Araber, Russen oder Deutsche. Du hast verloren, wenn du ungeduldig bist. Hier, wo jeder Typ sagt, dass er unschuldig ist. Guck mal, Mama, denn wir leben hier wie Tiere. Ich habe kein Fenster hier, nur eine schwedische Gardine. Verdammt, ich hasse es, immer wenn der Wärter stört. Ich hoffe, dass dieses Lied auch die Merkel hört. Ich will nach draußen, draußen, wo ich einen Benz fahre. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Ich hätte damals nie gedacht, ich werde ein Gangster. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Manchmal hast du Geld, manchmal ist auch kein Cent da. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Du weißt, dein Sohn, er bleibt immer ein Kämpfer. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Ich wurde kein Anwalt, kein Arzt und kein Banker. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Mama, für dich schreibe ich hier drin einen Vers. Mama, denn sie haben deinen Jungen eingesperrt. Guck, draußen verfolgt dich mein Lebenstraum, aber hier drinnen bist du nur im Trainingsraum. Ich lese kaum, denn man hat mir meinen Willen geraubt. Ich will nur hier raus, einfach wieder chillen, zu Haus, yeah. Meine Freunde sind bestimmt auf einer Party heute. Was ich damals machte, habe ich hier drin jeden Tag bereut. Rache in Berlin, ich hasse in der Street. Ich kann mir aussuchen, ob ich hier im Knast bin oder flieh. Guck mal, Mama, hier drin ist es dreckig. Von außen bin ich hart, doch mein Innerstes verletzlich. Ich will raus, rappen, ich will zu Hause essen. Ich will so vieles tun, am liebsten würde ich ausbrechen. Zurück in diese Zeit, als für mich noch kein Trend war. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Mama, sag mir bitte, wo ist meine Jugend hin? Bitte komm nicht mehr her, auch wenn du mich besuchen willst. Es ist Mittwoch, heute habe ich Küchendienst. Im Gefängnis sitzen, glaub mir, sowas müssen G's. Ich will nicht mehr hier bleiben, aber ich habe keine Wahl. Jeden Tag einen Strich mit weißer Kreide malen. Manche gehen drauf, vielleicht bin ich morgen dran. Hier gibt's einen Typen, der jeden Scheiß besorgen kann. Meine Jungs vermissen mich und trauern. Ich werd noch verrückt zwischen diesen Mauern. Guck mal, Mama, keiner rettet mich von hier. Ich will reden, aber diese Wände sprechen nicht mit mir. Dieses Leben ist ein ewiger Kampf. Ich stehe wie ein Mann, hier im Käfig gefangen, yeah. Manchmal sehe ich alle, manchmal ist auch kein Mensch da. Aber Mama, ich habe kein Fenster. Der Brief an Mama. Nachdem mich Heiner am Montag besucht hatte, kam Debo am Dienstag. Die Besuchszeit betrug nur 30 Minuten pro Woche und man konnte wählen zwischen 30 oder 2x 15 Minuten. Als ich Debo sah, kam ich mir vor wie in einem Hollywood-Film. Wir waren durch eine Glaswand getrennt und mussten durch Telefonhörer miteinander sprechen, richtig behindert. Ich merkte sofort, dass Debo nicht wusste, was er sagen sollte. Das war schon okay. Mir war wichtiger, dass er überhaupt gekommen war. Alter, meinte ich zu ihm, tu mir einen Gefallen und sag meiner Mutter erstmal nichts davon. Ich möchte es ihr selbst erzählen, wenn alles vorbei ist. Wie meinst du das? Fragte Diebau. Sag ihr einfach nichts davon. Ganz Deutschland weiß, dass du im Knast bist. Du stehst in allen Zeitungen, alle Fernsehsender berichten über dich, du bist überall. Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber als Diebau keine Miene verzog, wusste ich, dass er es ernst meinte. Oh Trauer, auf die Idee wäre ich niemals gekommen, aber klar, was für eine schöne Schlagzeile, Gangster-Rapper im Knast, na super. Okay, dann ruf bitte meine Mutter an und sag ihr, dass es mir gut geht, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass an den ganzen Anschuldigungen nichts dran ist und ich unschuldig bin. Habe ich schon längst gemacht, mein Lieber. Dann waren die 15 Minuten auch schon um. Ich schrieb meiner Mama einen sehr persönlichen Brief aus dem Knast. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Selbst heute liest sie ihn sich ab und zu noch durch. Schon krass. Von meinen Kumpels bekam ich auch Briefe. Billy schrieb mir, Diebo und natürlich meine Mama. Das war schon cool. Echo Fresh glaubte am Anfang nicht, dass ich wirklich im Knast wäre. Er dachte, dass es sich nur um einen PR-Gag handeln würde, weil ja mein Album Staatsfeind Nummer 1 bald erscheinen sollte. Eine Woche versuchte er vergeblich, mich anzurufen, bis Diebo ihm die Geschichte erzählte, dann schrieb er auch mir. Seine Briefe waren so mies geschrieben, dass es schon wieder lustig war. Im Knast ist es ja so, dass die Wärter jede Post öffnen, bevor sie an die Häftlinge weitergereicht wird. Erst nachdem sie alles gelesen und für unbedenklich erklärt haben, werden die Briefe in die Zelle gebracht. Bei mir gab es da eine Ausnahme. Wenn ihnen etwas nicht passt, geht der Brief einfach zurück an den Absender. Oder, wie bei Echo, streichen sie einfach bestimmte Wörter mit dem Edding durch. Sie betrieben eine richtige Zensur. Echo schrieb so Sätze wie, wenn du wieder aus dem Knast kommst, ficken wir erstmal Deutschland, die Schweiz und ganz Österreich. Wobei das Wort Österreich von den Wärtern durchgestrichen wurde. Als ob ich mir das nicht hätte denken können. Lustig war es trotzdem. Wir teilen, verstanden? Meine Zellenkumpels hatten überhaupt keine Erfahrung damit, wie es ist, mit anderen Menschen zu teilen. Für sie galt das Motto, meins, meins, meins und keiner von euch darf davon etwas abhaben. Das musste ich dringend ändern. So eine Einstellung ging ja gar nicht klar. Wir waren eine Crew, also mussten wir uns gegenseitig helfen und zusammenhalten. Wie schon gesagt, das Essen im Knast schmeckte richtig eklig. Ich brachte jedenfalls nichts von dem Fraß runter. Deshalb machte ich nach einer Woche, als der Kiosk wieder geöffnet hatte, für uns alle einen Großeinkauf. Brot, Kellogg's Max, Thunfisch, Nektarinen, Heringsfilets, Tomaten, Obst, Kekse, Nutella, Nassrasierer, Deo, eine Stange Zigaretten für meine Atzen und so weiter. Ich räumte den ganzen Einkaufswagen voll. Zurück in der Zelle traf ich auf drei verwirrte Gesichter. Was denn mit euch los? Fragte ich, während ich meinen Einkauf auspackte. Ist das alles für dich? Fragten sie zurück. Seid ihr behindert? Das ist für uns alle. Ich holte die Stange Kippen aus einer der Tüten und warf sie Manni hoch, der in sein Bett chillte. Nein, das können wir doch nicht annehmen, meinten sie. Haltet mal eure Klappe, raucht und esst euch satt, wir chillen jetzt. Dann packte ich den Mini-Fernseher aus, den ich für 180 Euro gekauft hatte. Meine Atzen staunten mich schlecht. Endlich wieder etwas Abwechslung im Knastalltag. Am gleichen Abend gab es ein Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Irland und immer, wenn die Iren eine Torchance hatten, konnte man die Jubelschreie durch das ganze Gefängnis hören. Sonst schauten wir den ganzen Tag ORF 1, der ohne Ende Spielfilme zeigte. Stargate, Mission Impossible 1 und 2, Eraser, Verlockende Falle und jede Menge Steven Seagal-Filme. Genau das Richtige für mich. Ohne Fernseher wäre ich im Knast durchgedreht. Die Haftprüfung. Wenn nach der ersten Haftprüfung kein Urteil gefällt wird, so wie es bei mir der Fall war, dauert es 2 Wochen bis zur nächsten Haftprüfung. Dann wiederum 3 Monate bis zur dritten. Das kann sich bis zu einem halben Jahr in die Länge ziehen. Vor meiner zweiten Haftprüfung spielte mein Strafverteidiger die verschiedenen Szenarien durch, die eintreten könnten. Wir saßen in dem Raum, in dem ich schon mit Heiner gesessen hatte. Ich stellte mich vor das Fenster, schaute raus und hörte zu. Es stand viel auf dem Spiel. Entweder Würde ich auf Bewährung freikommen, dann hätte ich mich nur an irgendwelche Auflagen halten müssen. Oder ich müsste damit rechnen, mindestens für weitere 3 Monate im Knast zu bleiben. Dann hätte man zwar noch Einspruch beim Oberlandesgericht einlegen können, aber wenn auch die ablehnten, wäre man richtig gefickt und man hätte bis zur richtigen Verhandlung in U-Haft gesessen. Man hatte also nur einen Versuch. Mir war das egal. Ich fühlte mich unschuldig. Mein Verteidiger versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich wenigstens ein bisschen was zugeben sollte. Aber ich schüttelte nur ablehnend den Kopf. Nehmen wir doch mal das WM-Finale zwischen Frankreich und Italien. Als Zinedine Zidane dem italienischen Abwehrspieler Marco Materazzi einen Kopfstoß gegeben hatte. Dafür hatte er die rote Karte gesehen. Niemand konnte verstehen, warum einer der besten Fußballer aller Zeiten in seinem letzten so wichtigen Spiel so krass durchgedreht war. Ich schon. Der Italiener hatte auf dem Platz Zinedines Familie beleidigt. Deshalb verteidigte Zidane seine Ehre und schickte ihn zu Boden. Ich hätte genauso gehandelt. Die Familie steht über allem. Der Typ hatte auf dem Parkplatz zwar nicht meine Familie beleidigt, aber wenn ich nur einen Funken Ehre und Stolz in mir trug, musste ich hart bleiben. Niemals, sagte ich ruhig. Mein Verteidiger schaute mich überrascht an. Die Anzeige ist nicht gerechtfertigt. Nach dem Gerangel haben wir uns alle die Hände gegeben und uns gegenseitig für die Sache entschuldigt. Mein Verteidiger machte sich Notizen. Der Tag der zweiten Haftprüfung war gekommen. Es wurde ernst. Mit meinem Verteidiger kam ich in den Verhandlungsraum, in dem der Haftrichter und der Staatsanwalt schon auf uns warteten. Ich merkte sofort, dass der Staatsanwalt mich gerne verurteilt gesehen hätte. Die Situation war irgendwie absurd, da er sich die Biografie von meiner Homepage heruntergeladen hatte und daraus zitierte. Nach dem Motto, der Angeklagte war früher Mitglied in einer Gang, hat schon viele Schlägereien miterlebt, redet in seinen Texten über Gewalt, Sex, Mafia und Drogen. Er ist einfach ein schlechter Mensch, dafür müssen wir ihn verurteilen. Ich schaute meinen Strafverteidiger verwundert an, doch er schmunzelte nur und flüsterte mir ins Ohr, keine Sorge, Herr Facchitti, der hat nichts in der Hand, ihm fehlen die Beweise, ich mache das schon. Dann stand er auf, knöpfte sich sein Jackett zu und schritt vor den Richter. Mein Herz fing an, langsam das Tempo zu erhöhen. Hoffentlich war mein Verteidiger sein Geld wert. Wir dürfen meinen Mandanten doch nicht wegen seiner Vergangenheit und erst recht nicht wegen seiner Musik einsperren, trug er sachlich vor und zog direkt sein Ass aus dem Ärmel. Man kann ja auch nicht automatisch davon ausgehen, dass unser Hansi Hinterseher nie einer Fliege etwas zuleide tun könnte, nur weil er harmlose Volkslieder singt. Genauso wenig kann man das Gegenteil von einem Musiker behaupten, der aggressive Musik macht. Volltreffer. Dagegen konnte der Staatsanwalt nichts mehr sagen. Der Haftrichter meinte, dass er mit meinem Verhalten zwar nicht zufrieden sei, aber da ich mich während meiner Zeit im Gefängnis sehr gut benommen hätte, mich gut artikulieren könnte und eigentlich ein anständiger Kerl sei, könnte er mich mit gutem Gewissen auf Bewährung entlassen. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Die Bewährungsauflagen waren 100.000 Euro Kaution, die Teilnahme an dieser Anti-Aggressionstherapie und bis zur Hauptverhandlung ein fester Wohnsitz in Linz, was bedeutete, dass ich Österreich nicht verlassen durfte. Universal überwies noch am gleichen Tag die Kaution, was zufälligerweise genau der Betrag war, den ich von ihnen als Vorschuss für mein Album Staatsfeind Nummer 1 bekommen sollte. Es dauerte aber noch 2 Tage, bis das Geld in Österreich war, deswegen kam ich nicht sofort frei. Auf dem Weg zurück in meine Zelle begleitete mich mein Verteidiger. Vor der letzten Sicherheitstür blieben wir stehen und schüttelten uns die Hände. Eine Frage, meinte ich neugierig. Wie kamen Sie auf die Nummer mit Hansi Hinterseher? Mein Verteidiger schmunzelte. Er hätte das im Gefühl gehabt, antwortete er mit einem Augenzwinkern. Die Tür ging auf, wir verabschiedeten uns und ich lief zufrieden den Zellentrakt entlang. Asyl bei Chakusa. Zum Glück konnte ich Chakusas Wohnung in Linz als Wohnsitz angeben. Dafür werde ich ihm auch auf ewig dankbar sein. Zur damaligen Zeit kannten wir uns ja noch gar nicht richtig. Wir hatten eine Woche lang zusammen Musik aufgenommen, mehr nicht. Dann kam ich schon in den Knast und die Zeitungen schrieben, dass ich ein krasser Gangster wäre, ein Schläger der übelsten Sorte, ein asozialer Ausländer, der kleine Jungs ins Krankenhaus prügelte. Ich hätte schon verstehen können, wenn Chakusa so eine Situation irritiert hätte. Die Eltern von DJ Stickle wollten zum Beispiel auch nicht, dass ihr Sohn mit mir abhing. Ich war ihm deswegen zwar nie böse, aber er hatte sich schon beeinflussen lassen. Chakusa hielt von der ersten Minute an zu mir und sagte etwas sehr Cooles. Bushido, wir sind Kumpels. Du hast uns das Vertrauen gegeben, dein Album mit uns zu produzieren. Selbstverständlich helfe ich dir. Dafür sind Freunde ja da. Das war schon krass. Später erfuhr ich, dass es für ihn eine große Überwindung war, mich in seiner Wohnung aufzunehmen, da er nie fremde Menschen an sich heranließ und schon gar nicht in seine Wohnung aufnahm. Dort war auch alles total sauber und steril. Ich machte mich mal auf die Suche nach einem Staubkorn, aber fand keins. Wirklich. Jeder Mensch hat wohl so seine Eigenheiten. Deswegen war es ja doppelt so krass, dass er über seinen Schatten sprang. Ich bin jeden Tag in diesen Delikatessenladen gefahren und habe frische Zutaten gekauft, die Chakusa abends, wenn er nach Hause kam, für uns zubereitete. Er hatte ja eine Ausbildung als Koch absolviert und zauberte mir die leckerste Pasta meines Lebens. Ganz ehrlich, seine Hilfe hat mir sehr viel bedeutet. Undercover in Berlin. Selbst während meiner Bewährungszeit war ich fast die ganze Zeit undercover in Berlin. Ich wurde am 19. August 2005 entlassen, einen Tag vor dem Geburtstag meiner Mutter. In derselben Nacht kam ich in Berlin an, gegen 3 Uhr, besorgte Blumen, 55 Rosen, klingelte bei meiner Mama und gratulierte ihr zum Geburtstag. Es waren so viele Rosen, dass wir sie in die Wanne legen mussten. Sie hatte nichts davon gewusst, dass ich nach Hause kam. Sie dachte wie alle anderen, dass ich Österreich nicht verlassen dürfte. Und auf einmal stand ich vor ihrer Tür, unrasiert, mit meinen schäbigen Klamotten und einem Strauß Rosen in der Hand. Meine Mama wäre fast ohnmächtig geworden. Sie brauchte erst mal eine Weile, um wirklich zu realisieren, dass ihr Junge tatsächlich vor ihr stand. Dann brach es wie ein Wasserfall aus ihr heraus. Als ich meine Mutter wieder beruhigt hatte, ging ich rüber in meine Wohnung, um zu duschen und mich umzuziehen. Im Flur hing ein komisches Herzlich-Willkommen-Schild und der ganze Boden war voller Lametta. Meine Kumpels wollten mich damit überraschen. Naja, super kreativ waren sie ja noch nie. Wir chillten also auf dem Sofa, als plötzlich die Tür aufging und wie in einem schlechten Kitschfilm eine Nutte vor mir stand. Unser Willkommensgeschenk, Bushido. Wir dachten, du willst vielleicht nach der langen Zeit ein bisschen vögeln. Ich saß da mit meinem Bart und bekam sofort einen Abturn. Vielen Dank, Atzen, aber ich will lieber eine Olle bumsen, die ich auch kenne. Amüsiert ihr euch doch mit ihr. Ich sprang schnell unter die Dusche und fuhr weiter ins Café. Als ich ankam, blieben alle sitzen, weil mich niemand erkannte. Ich sah auch echt aus wie ein Taliban. Erst lachten mich alle wegen des Bartes aus, aber dann war natürlich große Freude angesagt. Nasser meinte aus Spaß, Bushido, du brauchst erst gar nicht glauben, dass du jetzt cool bist, nur weil du mal ein paar Tage im Knast warst. Guck mal da, sagte er und zeigte auf unsere Kumpels. Der war 4 Jahre, der war 7 Jahre, der war 5 Jahre. Es war mir fast peinlich, dass ich nur etwas mehr als 2 Wochen im Knast gesessen hatte. Dann bekam ich endlich wieder meine verliebte Weintrauben-Wasserpfeife. Scheiße, wie mir das gefehlt hatte. Am nächsten Morgen fuhr ich in den Friseursalon meines Kumpels Adi. Als ich zur Tür hereinkam und er mich sah, fiel ihm fast eine Schere aus der Hand. Er musterte mich und fluchte irgendwas auf Irakisch vor sich hin. Seine ersten Worte waren nicht, schön, dass du wieder da bist oder Bruder, lass dich umarmen, sondern Bushido, was ist los mit dir, wie siehst du denn aus? Ich komme gerade aus dem Gefängnis, entschuldigte ich mich mit einem fetten, grinsenden Gesicht. Egal, so kann man doch nicht herumlaufen, hinsetzen. Die nächsten Tage blieb ich fast immer in meiner Wohnung. Ab und zu fuhr ich ins Café, aber sonst versuchte ich, die Öffentlichkeit zu meiden. Ich chillte auf meinem Sofa, als Ari anrief und mich schließlich doch überreden konnte, mit zur K1 Fight Night in die Arena nach Treptow zu fahren. Wir waren eine große Gruppe. Echo Fresh, K1, Ari und seine Brüder Iso, Boxer, alle eben. Wir saßen auf unseren Plätzen, als plötzlich Mel Beats vorbeikam und Echo anpöbelte. Das war die Zeit, als der gerade Stress mit Kool Savas hatte. Außerdem wollte sie wissen, ob ich jetzt einen auf Gangster machen würde. Aris Hinweis, sie sollte gefälligst verschwinden, brachte sie nur zum Lachen. Mutig war sie, das musste man ihr lassen. Ari, der normalerweise keine Frauen schlägt, drehte sich um und gab ihr eine Schelle, sodass sie einen Satz nach hinten machte. Das konnte ja noch heiter werden. Als die Securities das sahen, kamen sie an, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Es passierte, was passieren musste. Sie bekamen direkt auch noch auf die Fresse. Auf einmal gab es eine riesige Massenschlägerei. Ich wollte gerade aufstehen und mitmachen, als Ari mir befahl, sitzen zu bleiben. In solchen Momenten vergesse ich einfach, dass ich ein Star bin und mich nicht einfach so prügeln kann. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht, wo ich eigentlich nicht in Berlin sein durfte. Als ein Fotograf einer Berliner Boulevardzeitung Bilder von mir schoss, schnappte sich ihn Ari und zog ihn in eine ruhige Ecke. Zeig mal deinen Fotopass, befahl er. Als Ari den Namen des Fotografen laut vorlas, schaute ihm tief in die Augen. Pass mal auf, du rasender Reporter. Ich weiß jetzt, wie du heißt. Falls ich nur ein Bild von Bushido in deiner Zeitung finde, reiße ich dir den Kopf ab. Verstanden? Der Fotograf nickte ängstlich. Und jetzt lösch deine Bilder. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, verstehst du, lachte Ari und ließ den Fotografen laufen. Plötzlich gab es wieder Unruhe. Die Kripo war gekommen. Bei einer Massenschlägerei auch kein Wunder. Okay, sagte ich zu Arafat. Mir wird die Situation hier zu brenzlig. Die Bullen dürfen mich nicht sehen. Boxer und ich tauschten schnell unsere Pullover. Seiner hatte nämlich eine Kapuze und ich verabschiedete mich. Die Bullen versammelten sich gerade, als ich mich, die Kapuze tief über meinen Kopf gezogen, gerade noch so an dem Einsatzkommando vorbeischleichen konnte. Puh, das war knapp. Hätten sie mich erwischt, dann wären die 100.000 Euro Kaution sicher futsch gewesen. Während meiner ganzen Bewährungszeit war ich insgesamt nur 4-mal in Linz. Ich hielt es dort nie länger als ein paar Tage aus. Immer wieder fuhr ich zurück nach Berlin. Ich stellte einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Von Linz nach Berlin in etwas mehr als 4 Stunden. Und das bei einer Strecke von 714 Kilometern. Nicht schlecht, oder? Ich wurde da auch noch geblitzt und bekam eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Naja. Tag der Entscheidung. Dann kam der 4. November 2005. Mein Gerichtstermin in Linz und der Tag, an dem mein Album Staatsfeind Nummer 1 veröffentlicht wurde. Natürlich dachten alle, ich hätte das inszeniert, war aber nicht so. Aber wenn, hätte ich meinem PR-Berater, wenn ich einen gehabt hätte, eine saftige Gehaltserhöhung gegeben. Als ich den Gerichtssaal betrat, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben richtiges Herzrasen. Dort saßen sie schon, diese, zusammen mit ihren Eltern. Ich würdigte sie keines Blickes. Auf der anderen Seite sah ich Debo, Heiner und Nice. Sie nickten mir zu. Um 9 Uhr ging es pünktlich los. Die Anklage wurde von vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung auf einfache Körperverletzung heruntergestuft. Trotzdem, für Körperverletzung hätte ich immerhin auch noch 3 Jahre Knast bekommen können. Selbst bei einer Bewährungsstrafe hätte ich auf jeden Fall ein weiteres halbes Jahr einsitzen müssen. In Österreich ist es so geregelt, dass du mindestens ein Drittel deiner Strafe absitzen musst. Die Verhandlung wurde eröffnet. Ich war der Erste, der eine Aussage machen musste. Die Staatsanwaltschaft versuchte, mich in die Pfanne zu hauen, hatte aber im Prinzip nichts gegen mich in der Hand. Ich durchschaute sein Spiel, blieb cool und beantwortete höflich alle Fragen. Darauf war er nicht vorbereitet. Seine Strategie zielte darauf ab, mich aus der Reserve zu locken. Je länger ich seinen Fragen standhielt, desto verärgerter wurde er, woraufhin er ziemlich viele Fehler machte und sogar mehrfach vom Richter getadelt wurde. Dann kamen die Typen nach vorn, einer nach dem anderen, ein Opfer, 6 Zeugen. Als ich sah, wie sie mit ihren 0815-Klamotten auf der Bank saßen, hätte ich ihnen am liebsten wirklich mal die Fresse poliert. Die konnten keinen geraden Satz sagen. Jeder machte eine andere Aussage und sie widersprachen sich die ganze Zeit. Auch der Staatsanwalt ärgerte sich sichtlich darüber, dass sie so viel Unsinn redeten.